Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und motiviert werden, Menschen zu beschenken.
Vor einiger Zeit begleitete ich einen jungen Mann, der kurze Zeit zuvor zum Glauben gekommen war. Und er hatte keinen Anschluss in einer Gemeinde, aber er hat verschiedene Christen kennengelernt, wurde immer wieder eingeladen von Christen und wir trafen uns regelmäßig. Eine dieser Begegnungen mit einer Gruppe von Christen hatte bei ihm so einige Irritationen zurückgelassen. Ihr müsst euch vorstellen, jemand, der aus nicht-christlichem Kontext zum Glauben kommt und eigentlich keine christlichen Traditionen kennt, nur die Bibel gelesen hat und mit ein paar Christen Kontakt. Und so kam er in eine Gruppe, von denen er nur eine Person kannte. Das war schon eine echte Herausforderung. Aber der Abend, den er dort erlebt hat, der war für ihn komplett irritierend. Denn die meiste Zeit an diesem Abend hat die Gruppe gebetet. Aber nicht in einer Sprache, die er verstand, sondern in einer Sprache, von der er überhaupt nichts mitbekam und nicht einmal erahnen konnte, was für Sprachen das sein sollten. Er war dann wieder bei mir und etwas unsicher und leise, aber auch kritisch fragte er mich: Meinst du, das war das, was in der Bibel unter dem Begriff beten oder anbeten in unbekannten Sprachen beschrieben wird? Ich sagte mal ganz neutral: Ich nehme es mal an. Er sagte: Das hat ein totales Unwohlsein in mir ausgelöst, mich total irritiert. Aber das waren wirklich sehr nette Leute und ich möchte überhaupt gar nichts gegen ihren Glauben sagen. Damit sind wir mitten im Thema des 1. Korintherbriefs, Kapitel 14. Wir reden über das sogenannte Sprachengebet oder das Reden in Sprachen. Es hat im letzten Jahrhundert, also in den letzten 110 Jahren, immer wieder zu größeren Diskussionen geführt, sicher auch schon vorher in der Kirchengeschichte, aber ganz besonders seit Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich mit dem Entstehen und der Ausbreitung der sogenannten Pfingstbewegung über den Globus. Die Gabe des Sprachengebets ist nicht mit der Pfingstbewegung gekommen, die finden wir in der Bibel, deshalb bereits im 1. Korintherbrief, aber sie war wohl überhaupt nicht mehr präsent und löste durch ihr Auftauchen enorme Irritationen aus. Die Pfingstbewegung hat allgemein die Gaben des Heiligen Geistes wieder, sage ich, wiederentdeckt, neu entdeckt, auch diesen Auftrag, dass jedes Glied am Leib Christi, also jedes Gemeindeglied einen Auftrag hat, eine Gabe, mit der er dienen kann. Also ein ganz, ganz positiver Aspekt dieser Bewegung. Ganz besonders im Zentrum standen die sich besonders übernatürlich manifestierenden Gaben wie Sprachenrede, Prophetie, Wundertaten, Kraftwirkungen, Heilungen und so weiter. Und da kam es am Anfang der Pfingstbewegung im deutschsprachigen Bereich, auch in den USA, wo immer die Pfingstbewegung in das Gebiet des christlichen, evangelischen Glaubens eingedrungen ist, gab es zu Irritationen. Und in Deutschland gab es als Reaktion auf diese Pfingstbewegung ein Statement der Pietisten, die sogenannte Berliner Erklärung des Gnadauer Verbandes. Und das müsst ihr euch jetzt mal anhören. Deshalb versteht ihr auch, warum sind diese Dinge in der Folge so krass kontrovers diskutiert worden. Die Pietisten schrieben damals als Reaktion auf gewisse Manifestationen: Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, das heißt also nicht von Gott, sondern von unten, das heißt vom Teufel. Sie hat so viele Erscheinungen gemeinsam mit dem Spiritismus. Es wirken in ihr Dämonen, welche von Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als besessen erwiesen. Das ist schon krass. Also ich möchte vielleicht an dieser Stelle auch einen kurzen, so eine kurze Brücke bauen. Die Stammi war damals eine typische pietistische Gemeinschaft, zwar nicht in Berlin, sondern in St. Gallen, aber so von der geistlichen DNA eher auf dieser Seite und sicher auch geprägt durch solche Verlautbarungen. Und deshalb ist es wohl auch in der Geschichte der Stammi nicht unbedingt das Thema gewesen, wo man so oft drüber predigt oder was hier auch ganz öffentlich zur Sprache kommt. Wir machen es trotzdem, wir haben gesagt, wir gehen durch den ersten Korintherbrief ohne Auslassungen hindurch. Und ich glaube, das ist gut. Wir haben uns verschiedene Gaben angeschaut. Und wenn wir eben in diese Geschichte hineinschauen, sehen wir in der Geschichte zwischen evangelikaler Bewegung und Pfingstbewegung einen großen Graben, von dem wir heute glücklicherweise nicht mehr so viel spüren. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass beide Seiten in der Zwischenzeit einiges dazugelernt haben über den Umgang mit diesen besonders sich übernatürlich manifestierenden Gaben und auch der Gabe des Sprachengebets. Und da sind wir jetzt direkt bei den Korinthern, denn das war auch eine große Herausforderung für die Korinther. Wie gehen wir um mit dieser Gabe oder auch mit anderen? Das haben wir schon drüber gesprochen. Wir reden über diese Gabe, weil wir als Leitung der Stammi überzeugt sind, dass die Gemeinde hat vor etwas vier Jahren eine Stellungnahme herausgegeben zu Umgang, Fragen rund um den Heiligen Geist, weil wir zutiefst überzeugt sind, alle Gaben, die wir im Neuen Testament finden, sind heute existent, relevant und nützlich für jeden Gläubigen und auch für die ganze Gemeinde. Es gibt in dem ganzen Thema eine große Diskussion über das Fortdauern oder das Aufhören gewisser Gaben. Da kann ich heute Morgen nicht im Detail drauf eingehen. Aber wir hatten vor vier Jahren ein Seminar und die Unterlagen sind hier schriftlich zur Verfügung. Es gibt ein paar Exemplare am Infodesk. Wenn es keins mehr für dich hat, du kannst es auch per E-Mail bestellen. Hier gehe ich da ziemlich ausführlich auf diese Diskussion ein über das Fortdauern bzw. Aufhören von Gaben. Kurz zusammengefasst, ich bin der Überzeugung, das teilen wir auch als Gemeindeleitung, dass keine der geistlichen Gaben aufgehört hat, dass sie alle eben noch wirksam sind und Gott sie zu unserem Wohl und zur Auferbauung der Gemeinde gegeben hat. Wir schauen heute Morgen einmal so ein bisschen ganz systematisch entlang einiger Fragen dieses Thema an. Dabei dient vor allem der erste Korintherbrief so als Quelle, um diesem Thema nachzugehen. Wir schauen die Frage an, was versteht die Bibel unter der Gabe der Sprachenrede? Welchen Nutzen hat das Sprachengebet? Wie soll das Sprachengebet in der Gemeinde angewandt werden? Wo liegen die Herausforderungen im Umgang mit dieser Gabe? Und wie geht die Stammi ganz konkret mit diesem Thema um? Zuerst einmal zur Gabe selbst. Die Gabe des Sprachenredens, ich habe euch die Definition auf die Folie getan, meinte ich zumindest. Die Gabe des Sprachenredens, vom Griechischen abgeleitet, auch als Glossolalie bezeichnet, ist eine besondere Fähigkeit, die uns der Heilige Geist schenken kann. Wer diese Gabe hat, der kann vom Heiligen Geist inspiriert in Sprachen reden bzw. beten, die er vorher nicht gelernt hat und aufgrund natürlicher Gegebenheiten auch nicht verstehen kann. Die Sprachenrede kann für den menschlichen Verstand nur durch die ergänzende Gabe der Auslegung nachvollziehbar werden. Soweit mal als Definition. Die Bibel beschreibt in diesem Zusammenhang eigentlich wie zwei Ausprägungen dieses Phänomens der Sprachenrede. Zum einen sehen wir dieses Phänomen in der Apostelgeschichte. Da reden die Apostel plötzlich durch das Pfingstereignis in anderen Sprachen, also in Fremdsprachen, und zwar in existierenden Fremdsprachen. Und das Ganze zielt darauf, das war eine internationale Versammlung in Jerusalem, war gerade ein großes Pilgerfest und da waren Menschen aus vielen Nationen da mit jüdischem Hintergrund und sie wurden dort in ihrer Sprache angesprochen und haben dort die großen Taten Gottes, heißt es, gehört. Und die einen sind dadurch zum Glauben gekommen, die anderen wurden dadurch irgendwie abgeturnt. Und die Bibel sagt uns, dass das, was damals geschah, ein Zeichen ist, ein sogenanntes Zeichen von Gott, ein prophetisches oder auch ein Gerichtszeichen. Es war damals ein Zeichen des Segens und eigentlich auch ein Zeichen des Fluchs. Ein Zeichen des Segens für die, die das Evangelium hörten und annahmen, und als ein Zeichen eigentlich des Gerichts über die Menschen, die in ihrem Herzen den Messias ablehnten. Davon müssen wir unterscheiden, die Dimension, von der Paulus hier im 1. Korintherbrief spricht. Paulus macht eine Andeutung, dass diese Sprachen von niemandem verstanden werden können. Er macht auch eine Andeutung, dass es sich eventuell um Sprachen der Engel handeln könnte. Die Ausleger sind sich da nicht ganz einig. Wörtlich schreibt Paulus: Wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung? Da er ja nicht weiß, was du sagst. Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. 1. Korinther 14, Vers 14 bis 18. Christoph Schroth, er hat mit meinem Bruder zusammen Theologie studiert und dann eine Dissertation geschrieben zum Thema Geist und Gebet. Und ich habe noch nie eine ausführlichere Diskussion zu diesem Thema der Gabe des Sprachengebets gelesen als bei ihm. Er kommt dort zum Schluss: Was immer über die Glossolalie oder über das Sprachengebet bei Paulus sonst noch zu sagen ist, sie ist vom Geist inspiriert und sie ist in erster Linie Gebet. Auf das möchte ich eigentlich hinaus. Offenbar spricht Paulus, wenn er hier von der Gabe der Sprachenrede redet, weniger von dem Phänomen, was an Pfingsten geschehen war, sondern von einer Gabe des Gebets in einer Sprache, die wir selbst nicht verstehen. Deshalb dürfen wir diese Ereignisse Pfingsten und den Text im 1. Korintherbrief nicht undifferenziert einfach über einen Kamm scheren. Die Sprachenrede hier an dieser Stelle ist gegeben, um Gott anzubeten. Gordon Fee schreibt dazu: Dreimal deutet Paulus an, dass es sich vielmehr um eine an Gott gerichtete Rede handelt, als um eine Rede an Menschen. In den Versen 14 fortfolgende spricht er ausdrücklich von den Zungen oder Sprachen als Gebetsweise des Geistes. Bei der Sprachenrede im Sinne des 1. Korintherbriefs handelt es sich also um eine Gabe des Gebets. Sie wird deshalb auch immer wieder von Auslegern in Verbindung gebracht mit Römer 8, Vers 26. Dort heißt es: In gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Damit sind wir schon beim nächsten Gedanken. Wo liegt eigentlich der Nutzen des sogenannten Sprachengebets? Laut den Ausführungen des Apostel Paulus gibt es einen dreifachen Nutzen. So stellt er es zumindest im 1. Korintherbrief vor. Das Sprachengebet, sagt er, erbaut den Gabenträger. Also derjenige, der diese Gabe hat, kann sich durch dieses Sprachengebet selbst auferbauen. Deshalb sagt Paulus, soll er für sich reden. Er meint zu Hause im stillen Kämmerlein, dort, wo wir unsere Gebetszeiten ganz persönlich mit Gott pflegen. Wer in Sprachen des Heiligen Geistes redet, heißt es wörtlich, der erbaut sich selbst. 1. Korinther 14, Vers 4. Mit Erbauung, das haben wir letzten Sonntag angeschaut, ist ein Vorgang gemeint, der unsere Beziehung und das Vertrauen in Gott stärkt und als wesentlichen Output Glaube, Hoffnung und Liebe hervorbringt. Das Zweite, das Sprachengebet, kann die Gemeinde auferbauen, wenn es ausgelegt wird. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, sagt Paulus, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Da haben wir letzten Sonntag drüber gesprochen. Wer aber weissagt, der ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, also die Sprachen, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. 1. Korinther 14, Vers 5. Im Vers 13 dann, darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslege, verständlich machen kann. Also das Sprachengebet kann offenbar eine Funktion übernatürlicher Offenbarung in sich tragen, wenn es zur Auslegung dieses Sprachengebets kommt, dann kann die Gemeinde durch dieses Momentum übernatürlicher Offenbarung ermutigt werden. Nur dann, wenn es verständlich wird. Und das ist eigentlich die Bedingung, die Konsequenz, die Paulus hieraus zieht. Wenn niemand da ist, schreibt er in Vers 28, der das Sprachengebet auslegen kann, sollen die Betreffenden schweigen. Sie sollen dann nicht in der Gemeinde reden, sondern wenn sie allein sind und nur Gott es hört. Der dritte Nutzen, das Sprachengebet, dient der Anbetung Gottes. Es ist interessant, dass gerade dieses Thema in der Diskussion um das Sprachengebet oft unter den Tisch gefallen ist. Das Sprachengebet ist für die Beziehung zu Gott. Es ist Anbetung. Vom Heiligen Geist geleitetes und inspiriertes Dankgebet, Lobpreis, Anbetung Gottes. So schreibt Paulus, dein Dankgebet mag schön sein. Das sagt er über das Sprachengebet. Aber der andere wird nicht erbaut, wenn er es nicht versteht. Da liegt das Problem. Paulus zweifelt an keiner Stelle in seinen Ausführungen über diese Gabe den Nutzen des Sprachengebets für die Gottesbeziehung an und er wertet sie auch in dieser Hinsicht an keiner Stelle irgendwie ab. Die Einschränkungen, die er nennt, bezieht sich lediglich auf eine sinnvolle Anwendung dort, wo Christen miteinander versammelt sind und wo es einfach laut Paulus keinen Sinn macht, wenn wir alle Dinge reden, die keiner versteht. Dadurch entsteht nicht Erbauung. Für die Christen, welche die Gabe der Sprachenrede verneinen, und das gibt es auch, das muss man ganz ehrlich sagen, es gibt Christen bis heute, die glauben, dass diese Gabe nicht mehr existent ist, dass es nur ein einziges Mal dort an Pfingsten ein Zeichen Gottes war, vielleicht noch ein paar anderen neutestamentlichen Ereignissen in der Apostelgeschichte, die sie dann auch erklären können. Aber sie nutzen gerade dieses Argument der Selbstauferbauung als stärkstes Gegenargument und sagen, eine Gabe, die nur dazu dient, dich selbst aufzuerbauen, ist ja ein absolutes Ego-Instrument. Also das bläst eigentlich dein Ego auf. Es ist ein absolut verwerflicher Gedanke, dass du dich selbst aufbaust. Müssen wir einfach nachvollziehen, diese Argumentation. Und es gibt auch eine sehr gute Entgegnung dazu. Zum Beispiel 1. Samuel 30, Vers 6. David, der König David im Alten Testament, war in einer ganz schwierigen Situation. Und dann ist dort ein ganz bezeichnender Satz in dieser Geschichte. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was hat David in diesem Moment gemacht? Nichts anderes als Selbstauferbauung. Er hat Verantwortung für seine Seele übernommen und er hat sich selbst aufgebaut. Warum? Weil niemand anders da war, der ihn auferbauen konnte. Denn alle seine Freunde, die waren in diesem Moment gegen ihn. Die wollten ihn eigentlich umbringen. Und in diesem Moment, in dieser großen Einsamkeit, betreibt David selbst Auferbauung. Wer immer in der Gemeinde dient, der wird Momente der Einsamkeit erleben. Und das sind Momente, wo wir uns selbst auferbauen müssen. Nicht zwingend mit der Gabe des Sprachengebets, aber wir brauchen Instrumente, mit denen wir uns auferbauen können. Oft lesen wir in der Bibel, lassen Gottes Wort zu uns sprechen, werden so auferbaut. Selbstauferbauung ist also nicht Egoismus, sondern Selbstauferbauung bei David ist Befähigung, seinem Volk dienen zu können. Und genau das geschieht in diesem Moment, das ist ein Argument, was relativ schnell entkräftigt ist und Paulus entkräftigt es durch sein, sage ich, autoritative Ansage, denn er ermutigt ja die Christen, diese Gabe zur Selbstauferbauung zu nutzen. Eine kleine Klammer dazu, wenn jemand sich mit der Ausübung seiner Gaben so entwickelt, dass er nur noch sich selbst braucht und seine Geschwister nicht mehr braucht, um sein Christsein zu leben, dann übertreibt er es mit der Selbstauferbauung. Klammer wieder zu. Also wir sind aufeinander angewiesen. Das ist ganz wichtig. Die Gabe des Sprachengebets hat also diese drei Dimensionen: Selbstauferbauung, Auferbauung der Gemeinde und Lobpreis, Dank und Anbetung Gott gegenüber. Alles sehr sinnvolle Nutzen, die Gott in diese Gabe hineingelegt hat. Das Dritte, wie soll das Sprachengebet in der Gemeinde angewendet werden? Paulus schreibt, wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat ein Sprachengebet, er hat eine Auslegung, lasst alles geschehen zur Erbauung. Wenn jemand in Sprachen redet, so sei es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen und einer lege es aus. Ist aber kein Ausleger da, so schweige in der Gemeinde und jeder rede für sich selber vor Gott. Also die Ansage, die Paulus hier macht, die könnte aus meiner Sicht klarer nicht sein. Und da tut sich für mich irgendwo ein Verständnisgraben auf, warum ist es oft so schwierig gewesen in der Kirchengeschichte mit dieser Gabe umzugehen. Ich glaube, das liegt an uns Menschen, an unserem Herz, an der Art und Weise, wie wir halt doch manchmal in unserer Unreife mit Gottes guten Gaben umgehen. Paulus macht es absolut klar. Es gibt eine Ordnung für den Einsatz von Gaben, nicht nur von der Gabe der Sprachenrede, sondern auch anderen Gaben. Wenn wir uns daran halten, dann können wir die Gaben wirklich zur Entfaltung bringen und nutzen. Und sag ich, das Ausschlusskriterium ist noch einmal zu sagen, wenn die Gabe nicht dazu dient, dass die Gemeinde versteht, was Gott dir sagen möchte, dann ist sie in diesem Rahmen nicht angebracht. Ganz einfach. Wo liegen die Herausforderungen im Umgang mit dem Sprachengebet? Wenn wir in den Korintherbrief hineinschauen, stellen wir fünf Dinge fest, vielleicht, ich habe es einfach mal als Missverständnis bezeichnet, die dort zum Konflikt geführt haben. Im Missverständnis, also das erste Missverständnis ist, dass man das Sprachengebet als zwingendes Zeichen der Geistestaufe betitelt hat. Das ist, glaube ich, auch das größte Problem in der jüngeren Kirchengeschichte und das Problem, das einen großen Graben auch zwischen Evangelikaler und Pfingstbewegung verursacht hat. Paulus sagte, liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, seid Kinder, wenn es um die Bosheit geht. Im Verstehen aber seid erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Zungen oder Sprachen und mit anderen Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum ist die Sprachenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Das wurde eigentlich genau umgekehrt. die Sprachenrede wurde so als Siegel, als Zeichen, als Emblem für die Geistestaufe ausgegeben. Das ist eines, kann man sagen, das ist eines der Grunddogmen der Pfingstbewegung. Wenn du die Geistestaufe erlebt hast, dann ist das zwingend verbunden mit der Gabe der Sprachenrede. Das können wir einfach so in der Bibel nicht finden. Es wäre aus meiner Sicht ganz einfach. Vielleicht ist da der Wunsch der Vater der Dogmatik gewesen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat es an diesem Punkt enorme Auseinandersetzungen gegeben. Und ich habe meine Kindheit und Jugendzeit ja so zwischen evangelikaler und Pfingstbewegung erlebt. Ich habe sehr viele Kontakte mit Menschen aus der Pfingstbewegung bis heute. Und ich habe erlebt, dass Menschen der Pfingstbewegung an diesem Dogma fast zerbrechen. Menschen, die ganz ehrlich sind und die nicht bereit sind, sich selbst etwas vorzumachen, die durchaus glauben, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, aber die Gabe der Sprachenrede nicht empfangen haben, sie sind an diesem Druck teilweise fast zerbrochen. Und ich glaube, es ist einfach nicht der Wahrheit entspricht und daher ist es auch enorm befreiend. Nein, wenn du die Gabe der Sprachenrede nicht hast, ist es eben nicht das Zeichen, dass du nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Das ist entlastend. Das Sprachengebet ist kein Zeichen für die Gläubigen, sondern, wie ich das ausgeführt habe zur Apostelgeschichte 2, ein Zeichen für die, die Christus ablehnen. Der zweite Punkt, das zweite Missverständnis, das Sprachengebet ist wie ein Zeichen für eine höhere Geisterfüllung. Das geht in das Erste hinein, muss aber nicht zwingend mit dieser Kombination sein. Gabe ist, Sprachenrede ist Zeichen für den Empfang des Heiligen Geistes, sondern so mehr, ich habe da etwas Besonderes. Und Gott hat mir diese Gabe gegeben, weil ich natürlich ein besonders geistlicher Mensch bin. Hatten das auch schon am letzten Sonntag. Eigentlich die Gabe der Sprachenrede auch wieder als Ausweis für meine besondere Geistlichkeit. Auch dem tritt Paulus entgegen, provokativ. Er sagt, wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Sprachen redet. Ich glaube, Paulus provoziert hier ganz bewusst. Er geht hier ganz bewusst auf den Eklat ein, weil genau die mit der Gabe der Sprachenrede meinten, sie seien wirklich on the top of the church. Also sie seien wirklich die Supergeistlichen. Paulus holt sie ein bisschen runter und bringt es auf die Ebene, das ist eine gute Gabe, aber sie zeichnet deine Geistlichkeit nicht aus. Drittens, das Missverständnis der Medialität dieser Gabe. Der Mensch wird bei der Gabe der Sprachenrede zu einer Art Medium. Der Heilige Geist spricht durch diese Person. Sein eigener Geist ist nicht denkerisch beteiligt an diesem Gebet. Das ist das Spezielle an dieser Gabe. Und nun war offenbar in Korinth, die hatten auch ihre religiöse Vorgeschichte, und Korinth war eine Stadt der Mysterienkulte. Dort war religiöse Ekstase, etwas ganz Bekanntes. Und diese Art von religiöser Ekstase, die Korinther aus ihrem nichtchristlichen Leben kannten, die war zwanghaft. Da kam wirklich ein Geist über diese Menschen und hat diese Menschen gesteuert. Und die haben die Korinther irgendwie einen Denkfehler gemacht oder sie mussten noch etwas dazulernen. Der Apostel Paulus sagt ihnen, hey, bei Gott ist das anders. So heißt ja unsere Serie. Es ist total anders, als wenn dämonische Kräfte in dir wirken. Der Heilige Geist ist niemals zwanghaft. Es ist zwar so bei dieser Gabe, dass der Heilige Geist buchstäblich über dich kommt und du nicht durch eigenes Denken oder Wollen ein Gebet hervorbringst, aber du bist immer noch der Herr über deinen Körper und du kannst sagen, hey stopp, Daniel, du sitzt jetzt hier in der Stammi, es sind 200 Leute da, ist jemand da, der das auslegt? Nein, also okay, Daniel, du schweigst jetzt. Ja? Und das ist nicht Unterdrückung des Heiligen Geistes, sondern es ist Verantwortung, die Gott mir gegeben hat. In diesem Sinne sagt Gott, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das ist das, was Paulus hier lehrt. Also wir können, wenn wir die geistliche Gabe der Prophetie haben und die geistliche Gabe des Sprachengebets und auch andere Gaben, die in übernatürlicher Weise über uns kommen, immer noch Herr sein und entscheiden, was ist hier angebracht. Das hat etwas mit Verantwortung zu tun, die Gott dir und mir anvertraut hat. Und an dieser Verantwortung wird unsere Reife sichtbar. Und deshalb werde ich wirklich ganz elektrisch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich kann jetzt nicht anders, ich muss jetzt, weil der Geist mich dazu drängt. Dann sage ich, okay, sorry, der Geist Gottes, der kann schon anders. Wenn das jetzt total angebracht ist, dann würde ich dich doch bitten, dann lass das sein. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das müssen wir fairerweise hinzusagen, das ist ja nicht so sehr unser Problem in der Stammi. Aber wir müssen ganz ehrlich sagen. Also es ist ja nicht so, dass jeden Sonntag irgendwelche Leute mit wahnsinnigen Eindrücken zu mir kommen. Also man kann vom Pferd immer auf beiden Seiten runterfallen. Und deshalb muss ich an dieser Stelle auch 1. Thessalonicher 5, Vers 19 erwähnen. Dort sagt nämlich Paulus, dass wir den Heiligen Geist auch unterdrücken können, also dämpfen können. Oder das Wort ist sogar noch krasser im Griechischen, auslöschen. Also wir können den Geist Gottes in der Gemeinde auch irgendwie in die Ecke drängen. Das ist meistens begründet in einer humanistisch-rationalistischen Geisteshaltung. Das heißt, dass wir einfach das Übernatürliche von uns stoßen. Und dass wir auch das, worüber wir nicht verstandesmäßig immer die volle Kontrolle haben, grundsätzlich ganz schnell wegschieben. Ich glaube, das ist mehr unsere Seite. Und wir sollten aufpassen, dass wir weder auf der einen noch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Das vierte besteht in der Lieblosigkeit und Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen. Paulus macht hier ganz klar, nun aber Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen oder Sprachen, was würde es euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Wenn ihr in Sprachen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet doch in den Wind reden. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein. Wer also in Sprachen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne. Ganz wichtig, Paulus ist nicht gegen die Sprachenrede. Er sagt, es ist auch in der Gemeinschaft von Gläubigen eine Option, wenn diese Option der Auslegung hinzukommt. Aber Paulus sagte, das öffentliche Gebet ohne Auslegung ist einfach lieblos und rücksichtslos. Ich glaube, da sind wir so ziemlich bei der Einstiegsgeschichte in diese Predigt. Für diesen jungen Mann war es in diesem Moment nicht förderlich, dass die Gruppe überhaupt nicht wahrgenommen hat, wo er im Glauben steht und was er mit dem gerade anfangen kann, was sie an diesem Abend tun. Das war eigentlich nicht einfühlsam. Es ist so, wie wenn wir mit Migranten zusammen sind, die gerade Schriftdeutsch gelernt haben und wir sprechen den allerbreitesten Schweizer Dialekt, am besten Walliserdeutsch, und sie sitzen da, haben sich alle Mühe gegeben, uns zu verstehen und verstehen nur Bahnhof. Das ist einfach lieblos, Punkt, fertig, aus. Das fünfte, der Mangel an Sensibilität für unkundige Menschen auf der Suche nach Gott. Nun, dieses Phänomen der Übernatürlichkeit, das kann Menschen auch echt überfordern. Und so sagt Paulus, also wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen oder Sprachen und es käme ein Unkundiger oder ein Ungläubiger hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Also was sagt Paulus hier? Dieser Mensch wäre total überfordert. Denn der Gottesdienst soll ein Ort sein, wo Unkundige und Suchende hinkommen können und eine gute Gottesbegegnung haben. In diesem Sinn ermutigt Paulus auch auf diesen Aspekt Rücksicht zu nehmen. Letzter Gedanke, wie gehen wir als Stammi mit der Gabe des Sprachengebets um? Ich habe hier ein paar Grundsätze aufgeschrieben. Erstens, wir vertreten ein klares Ja zu allen Gaben des Heiligen Geistes. Sind existent, relevant und erstrebenswert. Dann, wir ermutigen, alle Gaben zu gebrauchen. Und ich habe es letzten Sonntag gesagt, Paulus sagt sogar, wir sollen uns nach den Gaben ausstrecken. Also es ist gut, wenn wir uns danach sehnen, dass Gott uns seine Geschenke gibt, mit denen wir dienen können oder eben auch mit denen wir uns selbst aufbauen können. Dann die Gabe des Sprachengebets ist für unser persönliches Glaubensleben ein Geschenk zur Selbstauferbauung und so sollen wir es freudig nutzen, wenn Gott es uns schenkt. Die öffentliche Ausübung erfordert eine Auslegung, das ist ein Grundsatz. Und der Sonntagsgottesdienst, so sind wir als Gemeindeleitung übereingekommen, ist nicht der geeignete Ort für Experimente mit dieser Gabe. Hier ist das nicht möglich, was offenbar in den kleinen Gruppen der ersten Christen möglich war, die Rücksprache, das Kommunizieren miteinander und das Rücksichtnehmen aufeinander in dieser Form, wenn es ums Verstehen dieser Gabe geht. Geeigneter sehen wir zum Beispiel kleinere Gruppen, unseren Lob- und Gebetsabend, vielleicht an einem Gebetsposten oder in einer Kleingruppe oder in einem Team. Ich ermutige durchaus, diese Gabe auch in Gemeinschaft zu praktizieren, aber niemals, um sich zu profilieren und immer mit dieser Vorgabe, dass wir nach einer Auslegung beten. Und wenn wir dann merken, dass das nicht funktioniert, okay, dann lassen wir es einfach sein. Dann nutzen wir die Gabe so, wie sie Gott für unseren privaten Bereich gegeben hat. Das Sprachengebet als letztes ist kein Ausweis besonderer geistlicher Reife. Wer immer so etwas behauptet, der wird bei mir dort Widerstand finden. Jetzt habe ich euch so eine ziemlich theoretische Predigt gehalten. Ich möchte sie abschließen mit meiner ganz persönlichen Geschichte zu dieser Gabe. Vielleicht habe ich gedacht, jetzt hat er jetzt irgendwie alles in Büchern gelesen und uns da runtergepredigt. Ich habe auch meine Geschichte mit dieser Gabe. Ich habe euch gesagt, ich bin aufgewachsen in, sage ich, pietistisch-evangelikalem Hintergrund mit vielen Kontakten zur pfingstlich-charismatischen Bewegung. In dem Alter von 12 bis 20 lebte ich mit meinen Eltern in einem christlichen Hotel, in dem Gruppen aus allen Denominationen zusammenkamen. Und ich hatte dort die Chance, Referenten und Theologen aus der ganzen Welt zu hören und so als Sohn des Hauses durfte ich oft auch bei Veranstaltungen dabei sein. Und ich war in einer Veranstaltung vielleicht so 14, 15 Jahre alt, ich war glaube ich schon getauft und es war eine Pfingstgemeinde, hatte ein Jugendwochenende bei uns und da ging es natürlich prioritär um den Empfang des Heiligen Geistes und um die Gabe des Sprachengebets. Und da saß ich dort und das war so motivierend, ein amerikanischer Referent, der hat so richtig uns angezündet. Und ich saß da und sagte, Jesus, das will ich auch. Ich will unbedingt diese Gabe des Sprachengebets. Und für mich war es damals genau das, was sie gepredigt haben, das Siegel, der Beweis, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe. Denn ich hatte immer noch Zweifel an meinem Heil. Und ich saß da und sie haben angefangen, um diese Gabe zu beten und sie haben dann auch so ein bisschen einen Kurs gemacht, wie man das starten kann und zum Laufen bringen kann und ehrlich gesagt, es hat mich nicht so wahnsinnig angetörnt und es ist auch überhaupt nichts passiert bei mir. Und da war ich sehr enttäuscht und ich habe in der folgenden Zeit auch immer wieder darum gebetet, dass Gott mir doch diese Gabe schenkt, aber wenn ich heute zurückschaue, muss ich ganz ehrlich sein, meine Motivation war, Gott, gib mir ein Siegel, gib mir einen Beweis, dass du mich angenommen hast. Und ich bin heute dankbar, dass Gott dieses Gebet nicht erhört hat. Denn in den folgenden Jahren, auch während ich Theologie studiert habe, habe ich in der Bibel hunderte solche Beweise empfangen. Hunderte von Zusagen von Gottes Wort, die mir niemand mehr wegnehmen kann. Weil es kein Gefühlserlebnis ist und weil es nicht etwas ist, zu dem ich mich habe drängen lassen. Und so ist mein Leben weitergegangen und es hat mich auch nicht gestresst. Ich hatte verschiedene andere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist und ich kann euch jetzt nicht das Jahr sagen, wann das war, aber ich weiß noch das Büro, in dem ich saß. Unsere Gemeinde hatte in einem Industriequartier ein Stockwerk gemietet von, da war vorher Johnson & Johnson drin, von der Firma hat man heute wieder was gehört. Und ich saß im Chefbüro des ehemaligen Johnson & Johnson CEOs, das war mein Büro als Pastor geworden. Und da waren noch seine Möbel drin, das war ein Amerikaner, so dunkle Eichenmöbel, ein Riesenschreibtisch. Und dort habe ich auch jeden Morgen meine stille Zeit gemacht und gebetet. Und ich kann euch nicht sagen, es war wirklich aus heiterem Himmel. An diesem Morgen betete ich und plötzlich betete ich in fließendem Englisch. Und ich habe in der Schule Englisch gelernt und so weiter, aber ich habe gemerkt, ich verstehe zwar, was ich bete, aber es ist nicht mein Verstand, der betet. Und das war so für mich ein irritierendes Erlebnis. Und ich habe Gott gefragt, was ist hier los? Und habe dann gemerkt, Gott sagt mir ganz deutlich, Daniel, eigentlich möchte ich dir diese Gabe geben, aber ich spüre, du hast Angst davor. Und ich muss auch sagen, durch mein Theologiestudium, das war sehr konservativ geprägt, habe ich dann auch viel Kritisches über die Gabe Sprachengebets gehört, weil weiß ich, was man da für schlimme Sachen aussprechen könnte, Flüche und weiß ich was. Aber das, was ich damals verstand, das war wirklich Anbetung und Lobpreis Gottes. Und dann saß ich da und habe gesagt, okay, Jesus, das nehme ich. Und seitdem passiert das immer wieder, ich kann es nicht anders beschreiben, als dass der Heilige Geist über mich kommt, während ich bete. In der Regel immer, während ich in Deutsch oder Schweizerdeutsch bete, so wie ich eben mit Gott spreche, kommt der Heilige Geist und spricht in einer anderen Sprache. Das kommt und das hört auf und es ist nicht verstandesmäßig, dass ich weiß, was ich dort sage. Aber ich weiß, dass es mich stärkt. Ich glaube, dass es Gott anbetet, dass es ihn ehrt. Und es ist oft auch so, dass es verbunden ist mit einem inneren Bild oder mit etwas, was Gott offenbart und was er mir schenkt. Deswegen fühle ich mich nicht ein Millimeter besser als irgendjemand anders. Ich bin wie eigentlich, Gott hat es mir praktisch nachgeworfen. Ich habe es gar nicht mehr gesucht. Und so ist es einfach da und Gott schenkt es immer wieder. Es ist für mich nicht verfügbar. Könnt mir jetzt nicht sagen, bete mein Zungen, das kann ich nicht. Einfach so. Aber es geschieht immer wieder und es ist etwas, was Gott zur Stärkung braucht. Oft habe ich jetzt in Zeiten, wo ich als Mensch nicht mehr weiter wusste, als eine Ressource erlebt, wo Gottes Geist mich vor Gott vertritt. Was ich eigentlich sagen möchte, Gott hat einen riesengroßen Gabentisch vor uns ausgebreitet. Auf diesem Gabentisch ist auch die Gabe des Sprachengebets. Wenn du sagst, ich möchte die nicht haben, Gott wird sie dir nicht aufzwingen. Also alle, die da ein Problem damit haben, überhaupt kein Problem, Gott wird dich nicht dazu zwingen. Diejenigen, die sagen, doch Jesus, ich möchte offen sein für alles, was du mir schenkst, was meine Beziehung zu dir stärkt und mit was ich vielleicht sogar der Gemeinde dienen kann oder zumindest mich stärken kann, damit ich der Gemeinde dienen kann, das möchte ich haben, dann bist du ganz herzlich eingeladen. Streck deine Hände aus und sag einfach, Jesus, da bin ich. Du darfst beten, nicht nur um die Auslegung der Zungenrede, sondern auch um die Gabe selbst. Ich lade dich ein. Mach keinen Zwang draus. Es ist nicht dein Emblem für deine Geistlichkeit, aber es ist Gottes Angebot, sein Geschenk an dich. Und es ist etwas vollkommen Übernatürliches. Wir haben das Kreuz wieder auf diese Seite gestellt, ihr habt es vielleicht gemerkt, nicht weil Jesus jetzt auf der Seite steht, sondern weil wir in diese Ecke, das ist einfach so ein bisschen eine diskrete Ecke, wieder nach dem Gottesdienst auch Gebet anbieten. Ich werde nach dem Gottesdienst dort sein. Wenn du heute einfach ein Gebet möchtest oder wenn du auch konkret um diese Gabe beten möchtest, mit jemand anderem, ich bin dort. Und Janek, bist du auch da? Okay, wir sind dort. Also seid herzlich willkommen, da zu sein. Jetzt möchten wir miteinander singen.